philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Unser Team, Charlotte Annerl, Franz Brammer und Herbert Rachowitz, arbeiten an dem Thema, zu dem wir jetzt die dritte Sendung gestalten. Das Thema ist Vergebung, Verzeihung, Entschuldigung. Unser Interesse hat begonnen in einer ersten Sendung über den Film Philomena von Stephen Frears, eine irische Frau, deren Kind in einem Klosterkonvent aufgezogen worden und von Nonnen dann in den USA verkauft worden ist zur Adoption und die ihr Kind nicht mehr sehen konnte, die dann einer Klosterschwester, die hervorgehoben wird als Verantwortliche dafür, trotzdem verzeiht, obwohl ihr ganzes Leben geprägt, beschädigt worden ist von dieser Aktion einer Klosterschwester. Und wir haben in dem Zusammenhang verfolgt, wie es möglich sein kann, dass jemand menschlich auf diese Art und Weise mit einem Problem umgeht. Wir haben diskutiert, dass auf der einen Seite ein geradezu übermenschlicher, religiös motivierter, orientiert aus der Erlösungsfigur Christi kommender Ansatz festzustellen ist, dass man also Menschlichkeit transzendiert, um an dieser Stelle Vergebung zu versprechen. Es ist in diesem Film als Gegenfigur zu Philomena ein skeptischer, atheistischer Journalist vorgesehen und Philomena motiviert ihre Verzeihung auch wesentlich dadurch, dass sie sagt, sie will nicht hassen, sie will nicht auf diese Art und Weise skeptisch die Chancen des Lebens verlieren, die man hat durch einen Neuanfang, und sie ist diejenige, die einen solchen Neuanfang auch aus ihrer eigenen Konstitution her wagt. Das die Botschaft des Films, das hat uns weiter beschäftigt und wir haben eine zweite Sendung diesbezüglich produziert. Sie können beide Sendungen in der Philosophischen Audiothek nachhören. Das eine ist die Sendung Sie verbittet sich Verbitterung und die zweite Sendung heißt Entschuldigung bitte und beschäftigt sich jetzt unabhängig von dieser Filmvorlage mit einigen Zügen des genannten Themas. Da geht es darum, dass wir von der These ausgehen, Franz Brammer hat sie formuliert, dass schlimme Verbrechen, schlimmste Verbrechen sogar geschehen können mit gutem Gewissen. Und daran zeigt sich, dass die subjektive Befindlichkeit im Schuldbewusstsein und die Einschätzung dessen, was wirklich geschieht in schädlichen und bösen Taten, auseinanderklafft. Wir haben dann darüber gesprochen, dass in diesem Thema Vergebung mehrere Interessensschichten zu unterscheiden sind, also prominent die juridische, in der es um Strafprozesse geht, in der es darum geht, Gerechtigkeit einzufordern und allenfalls auch mit Gnade zu operieren, indem Haft nachgelassen wird, indem es auch Gnadenerlässe, Strafnachlässe gibt. Das sind Vergebungsaktionen, die gesellschaftlich normiert, ritualisiert sind. Und auf der anderen Seite aber etwas, was vielleicht eher mit dem Wort Verzeihen angesprochen ist. Und da geht es um moralischen Haltungen und auch um die Möglichkeit, aus der Sicht der Geschädigten, der Verletzten, der Betroffenen, eine Haltung einzunehmen, die eine Begütigung und ein Gutmachen und ein Akzeptieren von Entschuldigung enthält. Da gibt es natürlich den Punkt nochmals, den wir im Zusammenhang mit Philomena angesprochen haben, nämlich wo kommt die Kraft her, wo kommt die Motivation her eines solchen persönlichen Entsühnungsaktes, also einer Verzeihungshaltung. Und da drängt sich nun das Thema auf, dass in der Verletzung auch Affekte im Spiel sind, Affekte der Erniedrigung, Affekte der Wut, Affekte des Niedergetretenseins. Und dass ein Verzeihen, wenn es nicht oberflächlich sein soll, auch etwas zu tun haben muss damit, dass man mit diesen Affekten der Rache, der Wut, der Beleidigung umgeht. Die können nicht einfach weggestrichen werden, wenn es ein glaubhaftes Verzeihen sein soll. Darüber sprechen wir in der zweiten Sendung. Und wir sprechen auch davon, dass hier eine gewisse Entkörperlichung eine Rolle spielt, also eine Selbstdistanzierung, etwas, was man beschreiben möchte als, das ist ja menschlich gar nicht mehr verständlich. Unter diesen Voraussetzungen haben wir großes Interesse gehabt an einem Buch, das unlängst erschienen ist, von Martha Nussbaum, und in dem es genau um Wut, Zorn, Groll und Vergebung geht. Wir haben uns gedacht, das passt sehr gut zu einer Fortsetzung unserer Reihe.
Martha Nussbaum ist Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago. Nussbaum, die sich selbst als Aristotelikerin bezeichnet, aber auch an utilitaristische Positionen anknüpft, stellt die Frage nach dem guten Leben in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten zur praktischen Philosophie. Ursprünglich Altphilologin, bezieht sie sich häufig auf die Philosophie des Aristoteles und der Stoa. Sie vertritt die These, dass eine philosophische Ethik die Ebene der Emotionen einbeziehen und ihnen einen eigenen Erkenntniswert zuschreiben muss. Nussbaums gesellschaftspolitisches Engagement schließt einen liberalen Feminismus ein. Vor allem tritt sie aber in der politischen Philosophie für einen Multikulturalismus, ein Weltbürgertum und internationale Gerechtigkeit ein. Sie ist bekannt für den Capability Approach, Fähigkeitenansatz in der Entwicklungspolitik, den sie zusammen mit Amartya Sen entwickelte. Nussbaum versucht in ihren Arbeiten auch die Erkenntnisse von Philosophie und Literatur zu verbinden, und zwar nicht nur mit den antiken Dramen, sondern auch mit modernen Werken, wie beispielsweise den Romanen von Henry James. Nussbaum begründet diesen Ansatz damit, dass Literatur Einsichten und Wahrheiten vermittelt, die durch philosophische Analyse allein nicht zugänglich sind, weil diese den partikularen Einzelfall nicht genügend erfasst. Mit ihrem umfangreichen Werk hat Nussbaum mehrere Literaturpreise und über 30 wissenschaftliche Ehrengrade erhalten. 2016 veröffentlichte Martha Nussbaum ihr jüngstes Buch Anger and Forgiveness, Resentment, Generosity and Justice bei Oxford University Press. Soeben, nämlich im März 2017, erschien die von Axel Walter besorgte deutsche Übersetzung bei der wissenschaftlichen Buchgemeinschaft unter dem Titel Zorn und Vergebung, Plädoyer für eine Kultur der Gelassenheit. Anliegen des Buches ist es, das Gefühl Anger in der deutschen Ausgabe mit Zorn übersetzt, einer grundlegenden Umgestaltung zu unterziehen, es von einem verhängnisvollen, im privaten und gesellschaftlichen Leben Schaden anrichtenden Affekt zu einem simplen Signal für einen Missstand zurückzustutzen. Die Botschaft dieses Signals umschreibt sie knapp, wie empörend. Dagegen sollte etwas unternommen werden. Der dringliche Grund für diese emotionale Einhegung liegt darin, dass Zorn, so Nussbaum, eins seiner Natur nach moralisch bedenkliches Gefühl sei. Denn mit ihm sei untrennbar der Wunsch nach Vergeltung verbunden. Dieser Wunsch stelle jedoch ein normatives Problem dar. Zorn könne folglich zwar begründet, aber nie gerechtfertigt sein. Nach seiner Reformierung sollte das Empfinden von Zorn nur mehr den Übergang zu einem anderen Verhalten einleiten, das keinesfalls mehr Rache, sondern geradeaus dessen Gegenteil sei, nämlich auf die Zukunft gerichtete Sorge um das Wohlergehen der Gesellschaft. Sie schreibt: Eine rational überlegende Person lacht bald über sich und ihren Zorn und lässt ihn verrauchen. Fortan bezeichne ich diese gesunde Hinwendung zu einem auf das künftige Wohl gerichteten Denken und das entsprechende Ablassen vom Zorn zugunsten einer vom Mitgefühl begleiteten Hoffnung als den Übergang. Nussbaum knüpft bei dieser Vision an eine grundlegende strukturelle Wandlung an, die bereits in der griechischen Antike einsetzte. Diese Wandlung umfasse zwei Vorgänge und finde ihren Ausdruck in den Abschlusspassagen der Orestie von Aeschylus. Auf der einen Seite schuf, so der Mythos, Athene Rechtsinstitutionen, um, so Nussbaum, den scheinbar endlosen Kreislauf der Blutrache zu durchbrechen und durch ein Gericht zu ersetzen. Flankiert wird diese Reform durch eine Ansiedlung der einstigen blutdürstenden Rachefurien oder Erinien in der Stadt, unter der Bedingung, ihre bisherige grausame, unerbittliche Rachsucht aufzugeben und geradezu in das Gegenteil zu verwandeln. Freundlich, teilnehmend und wohlwollend seien sie nun auf das zukünftige Wohl der Stadt Athen gerichtet. Ihr neuer Name, Eumeniden. Für eine solche Änderung der zornigen Fixiertheit auf Vergeltung plädiert Nussbaum nun auch für die moderne Welt und fragt, was die Einsichten der Eumeniden einer modernen Welt zu bieten hätten. Zwei Wege, die im Falle eines erlittenen oder vermuteten Unrechts von, so Nussbaum, Normalbürgern gerne beschritten werden, gelte es zu vermeiden. Den Weg der Heimzahlung und den Weg des Status. Der Wunsch nach Vergeltung beruhe schlichtweg auf Irrtümern, denn weder bringe dies etwas Beschädigtes zurück, noch werde ein kosmisches Gleichgewicht wiederhergestellt. Und auch eine Erniedrigung des Täters diene nur der narzisstisch unreifen Fixierung auf den eigenen relativen Status, so Nussbaum. Verzeihen, dies mag überraschen, sei in diesem Zusammenhang ebenfalls kein erstrebenswertes Ziel, da es so wie die Heimzahlung auf die Vergangenheit und nicht die Zukunft gerichtet sei und ihm eine Selbstgefälligkeit, ja Überheblichkeit anhafte. Es ergeben sich so zwei Problemfelder in der Auseinandersetzung mit Nussbaums sozialreformerischem Ansatz, der als genuin philosophische Analyse verstanden werden möchte. Erstens die Ebene der Beschreibung, was Zorn eigentlich ist. Zweitens, welche neuen Wege zeigt nun Nussbaum, unterstützt durch die Eumeniden, auf, um auf Kränkungen, Schädigungen, ja Verbrechen auf neue moralisch angemessene Weise zu reagieren? Diese Frage beantwortet Nussbaum in Bezug auf vier unterschiedliche Lebensbereiche. Erstens den privaten Bereich vertrauter persönlicher Nahbeziehungen, zweitens den mittleren Bereich des täglichen Umgangs im Berufs- und im Alltagsleben und drittens und viertens die Bereiche der von ihr so bezeichneten alltäglichen sowie der revolutionären Gerechtigkeit. In der folgenden Diskussion steht vor allem der erste Lebensbereich, der private Bereich, im Mittelpunkt. In einem zweiten Teil, in einer nahen Zukunft, werden sich die philosophischen Brocken auch mit den anderen drei Bereichen beschäftigen.
Der erste der von Nussbaum unterschiedenen Lebensbereiche ist der Bereich vertrauter persönlicher Beziehungen. Grob gesagt geht es hier um intrafamiliäre Beziehungen und Beziehungen im engsten Freundeskreis. Im Detail thematisiert Nussbaum hier den elterlichen Zorn auf Kinder, den Zorn von Kindern auf ihre Eltern und die Beziehungen von Partnern und Ehepartnern. Als Einstieg in diesen Bereich soll ein Fallbeispiel dienen, das Nussbaum unter den beziehungsreichen Titel »Die verlorene Tochter« stellt. Sie entnimmt dieses Beispiel aus Philip Roths Roman »Amerikanisches Idyll«. Die Hauptperson des Romans ist Seymour Lavoff, der Sohn eines jüdischen Handschuhfabrikanten. Wegen seiner auffallend blonden Haare und blauen Augen wird er der Schwede genannt. Sein Leben verläuft zunächst durchaus im Rahmen des amerikanischen Traums. Er ist attraktiv, sportlich, beruflich erfolgreich, heiratet eine ehemalige Schönheitskönigin, steigt sozial auf. Aber diese Idylle bröckelt und zerbricht schließlich. Es beginnt harmlos. Seine Tochter Meredith, Mary genannt, engagiert sich bei Anti-Vietnam-Kriegsprotesten. Aber sie radikalisiert sich immer mehr, verübt einen Bombenanschlag, bei dem ein Mensch ums Leben kommt, geht in den Untergrund. Der Vater macht sich auf die Suche nach seiner verlorenen Tochter. Schließlich findet er sie und erfährt, dass sie in der Zwischenzeit noch 3 weitere Menschen getötet hat. Jetzt lebt sie als chainitische Büßerin, die sich groteske Sühnerituale auferlegt. Sie hat das Leben von 4 Menschen zerstört bzw. ausgelöscht und nun ist sie dabei, ihr eigenes Leben zu zerstören. Der Vater, für einen Augenblick vom Zorn überwältigt, reißt seiner Tochter, die ihm nicht antwortet, den Schleier vom Gesicht und versucht, sie mit Gewalt zum Sprechen zu bringen. Aber, so Nussbaum, dann passiert etwas Interessantes. Tränen steigen in ihm auf, er beginnt zu weinen und, Zitat, Liebe, Trauer und Hilflosigkeit gewinnen die Oberhand über den Zorn. Zitat Ende. Anstatt seinem Zorn freien Lauf zu lassen, akzeptiert er seine Trauer und Hilflosigkeit. Er lässt seine Tochter nicht fallen und besucht sie weiterhin bis zu ihrem vorzeitigen Tod. An Fallbeispielen wie diesem veranschaulicht Martha Nussbaum ihre Position und testet sie zugleich. In kürzester Form ausgedrückt ist Nussbaums Position folgende. Erstens, Zorn ist niemals moralisch gerechtfertigt. Und zweitens, deshalb ist Verzeihen verzichtbar. Es sind starke Thesen, Thesen, die den Intuitionen vieler zuwiderlaufen. Bewähren sich diese Thesen im Nahbereich vertrauter persönlicher Beziehungen? Lassen Sie sich durch diese Fallgeschichte stützen? Nach Nussbaum kommen vertrauten persönlichen Beziehungen folgende Spezifika zu. Punkt 1. Sie haben große Bedeutung für unser persönliches Wohlergehen. Punkt 2. Sie implizieren eine große Verletzbarkeit, weil sie auf Vertrauen beruhen und weil Vertrauen enttäuscht oder missbraucht werden kann. Punkt 3. Im Unterschied zum mittleren und zum politischen Bereich, also zu Bereich 2 und 3, ist in diesem Bereich der Rekurs auf das Recht, das Gesetz, zur Bewältigung erlittenen Unrechts nur begrenzt hilfreich. Und schließlich, Punkt 4, betreffen vertraute persönliche Beziehungen üblicherweise Menschen, die wir gern haben. Was bedeutet es, Nussbaums Grundthesen auf dieses Fallbeispiel oder allgemeiner gesprochen auf den solcher Art charakterisierten Bereich der vertrauten persönlichen Beziehungen anzuwenden? Aus den genannten Charakteristika des Nahbereichs folgt, dass in diesem Bereich Zorn in vielen Fällen verständlich bzw. wie Nussbaum sagt, wohl begründet ist. Der Zorn des Vaters auf seine Tochter in dieser Geschichte ist nachvollziehbar. Er ist nachvollziehbar, aber die Frage ist, ist dieser Zorn auch gerechtfertigt? Nussbaum gesteht zu, dass es neben den zahlreichen Kränkungen, die auf falschen sozialen Werten, wie zum Beispiel bestimmten Vorstellungen von männlicher Ehre, beruhen, auch Kränkungen und Unrecht gibt, die nach einer zornigen Reaktion geradezu zu rufen scheinen. Es erschiene geradezu unmenschlich, würde der Vater in Philipp Roths Roman nicht mit Zorn reagieren. Würde er die Morde und die nachfolgende Selbstzerstörung seiner Tochter mit Gleichmut hinnehmen. Dieser Zorn ist nach Martha Nussbaum nicht nur nachvollziehbar, sondern auch begründet. Aber sie insistiert darauf, dass auch dieser Zorn nicht moralisch gerechtfertigt ist. Die Argumente, die sie gegen den, wie sie es nennt, Weg der Vergeltung und gegen den Weg des Status vorgebracht hat, behalten für sie ihre Kraft. Und auch die Argumente, eine zornige Reaktion sei hier der eigenen Selbstachtung und oder der Achtung vor der Person des oder der anderen, weil sie sonst nicht ernst genommen werde, geschuldet, versucht sie zu entkräften. So viel zum Thema Zorn in vertrauten persönlichen Beziehungen. Wie steht es nun um das Thema Verzeihen in diesem Bereich? Du sollst verzeihen, singen Wolfgang Ambros und André Heller in ihrer Version von Bob Dylans Lied Forever Young. Aber soll man überhaupt verzeihen? Auf den ersten Blick scheint es, als ob gerade im Bereich der vertrauten persönlichen Beziehungen das Verzeihen unverzichtbar wäre. Doch das ist nicht die Position von Martha Nussbaum. Zugespitzt formuliert lautet ihre Position: Verzeihen ist verzichtbar, auch und gerade im Bereich vertrauter persönlicher Beziehungen. Wie kommen Sie zu dieser Position, die für viele wohl überraschend ist? Ein Grund besteht darin, dass aus Ihrer Sicht die Person, die verletzt oder herabgewürdigt wird, im Idealfall gar nicht in Zorn geraten sollte. Und wo kein Zorn ist, da ist, so Nussbaum, auch keine Verzeihung nötig. Zorn sollte erst gar nicht auftreten und jemand, der nicht zürnt, braucht auch nicht zu verzeihen. Dies ist also der eine Grund. Die enge Korrelation die Martha Nussbaum zwischen Zorn mit dem ihm inhärenten Vergeltungswunsch einerseits und Verzeihung, verstanden als Überwinden des Zorns, herstellt. Nussbaum sieht allerdings realistisch, dass es, wenn überhaupt, nur sehr selten vorkommt, dass jemand bei einer schweren Kränkung oder einem gravierenden Vertrauensbruch nicht in Zorn gerät. Gerade bei vertrauten persönlichen Beziehungen ist in Nussbaums Sicht der Zorn in vielen Fällen verständlich und auch wohl begründet, wenn auch nicht moralisch gerechtfertigt. Ihr Hauptgedanke ist jedoch nicht diese von ihr konstruierte enge Korrelation von Zorn und Verzeihung, sondern ihr Hauptargument für die Verzichtbarkeit von Verzeihung besagt, Liebe allein genügt. Unconditional love and generosity, also bedingungslose Liebe und Großzügigkeit. Wer bedingungslos liebt, braucht nicht zu verzeihen. Nur in dem Fall, dass jemand zu dieser bedingungslosen Liebe und Großzügigkeit nicht fähig ist, ist Verzeihen angesagt. Verzeihen, vor allem in der Form des bedingungslosen, nicht auf die Reue und Entschuldigung des Gegenübers bestehenden Verzeihens, ist also die zweitbeste Lösung. Etwas unfreundlicher formuliert kann man auch sagen, Verzeihen ist das kleinere Übel im Vergleich zur Vergeltung bzw. zur Rache. Nussbaum stützt ihre Argumentation durch ihre Interpretation der Geschichte vom verlorenen Sohn im Neuen Testament bzw. der Geschichte von der verlorenen Tochter, wie sie sie charakterisiert, in Philip Roths Roman Amerikanisches Idyll. In beiden Fällen wäre es nach Nussbaum unpassend, davon zu sprechen, dass der Vater seinem Sohn bzw. im anderen Fall seiner Tochter verzeiht. Die Väter in den beiden Geschichten lieben einfach bedingungslos. Sie brauchen nicht zu verzeihen. Verzeihen würde voraussetzen, dass sie vorher irgendeinen Zorn oder Groll gegen ihren Sohn bzw. ihre Tochter gehegt haben. In Martha Nussbaums Sicht wäre also das Verhalten der Väter in beiden Geschichten als Verzeihen unzutreffend beschrieben. Wer wirklich liebt, braucht nicht zu verzeihen, weil er ja gar keinen Groll gehegt hat. Manche werden sich vielleicht fragen, ob es sinnvoll und notwendig ist, bedingungslose Liebe und Großzügigkeit einerseits und bedingungsloses Verzeihen andererseits in dieser Weise einander konkurrierend entgegenzusetzen. Ob es nicht adäquater wäre, die Bereitschaft zum bedingungslosen Verzeihen als ein konstitutives Moment bedingungsloser Liebe anzusehen. Bedingungslose Liebe würde in dieser Sicht die Bereitschaft, bedingungslos zu verzeihen, inkludieren. Doch das ist nicht die Sicht von Martha Nussbaum. Für sie gilt, Liebe allein genügt. Verzeihen ist, wenn auch nur im Idealfall, verzichtbar. Ich habe viele Fragen. Eine davon ist, macht es überhaupt Sinn, die Frage zu stellen, ob Zorn in bestimmten Fällen moralisch gerechtfertigt sein kann? Ich würde dagegen halten, Gefühle kann ich mir nicht aussuchen. Was ich mir aussuchen kann und was ich in einem gewissen Maß auch einüben kann, ist, wie ich mit meinem Zorn und den häufig damit verbundenen Rachefantasien und Wünschen nach Vergeltung umgehe. Diese Fantasien und Wünsche zu haben, heißt nicht automatisch, ihnen freien Lauf zu lassen. Nussbaum dagegen scheint anzunehmen, dass man sich durch jahrelange Übung antrainieren kann und soll, bestimmte Gefühle gar nicht zu haben. Und dass man auch Kinder so erziehen kann, dass sie bestimmte moralisch fragwürdige Gefühle gar nicht entwickeln. Ich halte das für im günstigsten Fall unrealistisch und, etwa bezogen auf Kindererziehung, für psychologisch und moralisch fragwürdig und außerdem für pädagogisch kontraproduktiv. Nussbaums Position scheint mir nicht nur auf Kollisionskurs mit jeder irgendwie an Kant inspirierten Moraltheorie zu sein, was Nussbaum bereitwillig zugestehen würde, sondern auch mit jeder Anthropologie, die bestimmte Grundeinsichten Freuds ernst nimmt. Meine Frage ist, ob man die Position von Nussbaum pointiert in zwei Sätzen zusammenfassen kann: Zorn ist niemals moralisch gerechtfertigt und deshalb ist Verzeihen verzichtbar.
Ich hätte da eine erste Frage, die damit zusammenhängt, dass es um Fallbeispiel geht. Nussbaum ist ja bekannt dafür, dass sie mit dichterischen Texten auch arbeitet, sowohl aus der Antike, die Eumeniden, Orestie sind in dem Punkt wichtig, aber auch andere Bereiche. An sich ist es ja auch sehr attraktives, plastisches, dass man Fälle wie Antigone oder Ödipus oder sowas nimmt und das zum Anlass nimmt, auch Fragen über die richtige Lebensführung zu haben. Jetzt ist die Frage aber, die du auch aufwirfst, die, dass man im Gemüt getroffen wird, wenn man ein Theaterstück sieht oder einen Roman liest. Das nimmt einen mit, das spielt auf der Klaviatur der menschlichen moralischen Empfindungen. Und kann jetzt ein so ein Theaterstück oder ein Roman sinnvollerweise herangezogen werden, dass man moralische Ansprüche diskutiert? Weil man könnte ja auch sagen, das ist eine Sandkiste von dem, was beim Menschen alles möglich ist. Und die Breite der menschlichen Verhaltensweisen und Gefühlsweisen wird an dieser Stelle ausgeschöpft. Aber ein Roman, der moralische Konsequenzen zieht oder in Aussicht nimmt oder damit operiert, das ist ja eine Propagandaschrift, nicht? Das ist nicht wirklich ein Werk der Kunst und der Kultur, würde man meinen.
Es kann auf jeden Fall und sollte sein der Ausgangspunkt für moralischen Diskurs. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke, der mir gekommen ist, ist, dass wir Moral vor allem lernen mit Hilfe narrativer Diskurse. Jede Narration ist nicht nur eine Geschichte, sondern transportiert auch etwas. Das ist natürlich nicht mein Gedanke, sondern ich denke an McIntyre, Verlust der Tugend. Das wirft natürlich Fragen auf, weil Romane und überhaupt Dichtung die Frage nach der Geltung von bestimmten Normen nicht beantworten können. Und wenn sie es versuchen zu tun, ist es schwer problematisch.
Eine Sache, die ich mir da gedacht habe, ist, wir sind so gewohnt, uns an der großen Literatur zu orientieren. Könnte das, was du sagst, nicht an jedem Zeitungsartikel exemplifiziert werden? Also gerade nicht an jedem Zeitungsartikel, aber die Stories, die das Fernsehen uns bringt, würden es eigentlich auch tun. Hast du den Eindruck, dass dieses Beispiel von Die verlorene Tochter, dass das was ganz Besonderes bringt im Zusammenhang mit Zorn?
Mein Hintergrund ist Ricoeur, der in seiner kleinen Ethik darauf hinweist, dass gleichsam die Literatur ein so eine Art Experimentierfeld ist, so eine Art Laboratorium. Und bei Ricoeur ist es jetzt so, dass da die große Literatur fast nur eine Rolle spielt. Was ich vorhin gesagt habe, unsere Moralvorstellungen und unsere Normen lernen wir vor allem über Geschichten, gilt aber auch und vielleicht noch viel mehr, fürchte ich, für diese ganz normalen Alltagsgeschichten, die wir dann in der Zeitung in Heute und Österreich lesen. Unsere Einstellungen gegenüber Flüchtlingen, die werden nicht von Fragen der Universalisierbarkeit gesteuert, sondern von so Geschichten von Flüchtlingen, die irgendwelche bösen Dinge machen oder von Flüchtlingen, die eh so lieb sind. Solche Geschichten sind mitprägend für unsere Moralvorstellungen.
Aber es ist ja die Frage der Qualität angesprochen. nämlich was unterscheidet Geschichten, wo der Verfasser die Moral schon auf einem Zettel neben sich liegen hat, nur eingekleidet, in Bezug auf das, was man halt große Literatur nennt. Dass eigentlich die gute Literatur eben nicht gut und böse trennt, sondern man könnte sagen, die Qualität besteht darin, dass es einander widersprechende moralische Ansprüche gibt, die jede ihr Pathos haben.
Da ist ja schon eines. Eine Wut über die Kölner Silvesternacht, das wäre ein Zeitungsbeispiel. Da hat man einfach eine Wut. Auf der anderen Seite eine Wut darüber, dass seine Frau ihr Kind umgebracht hat. Die Silvesternacht ist jetzt natürlich schon ein politischer Bereich, kein privater. Aber da könnte man jetzt anknüpfen an das, was du sagst und sagen, damit etwas ein Werk der Weltliteratur ist, muss das in sich ausbalanciert sein. Das ist keine Propagandaschrift. Das ist nicht etwas, was passiert ist und wo man hilflos und wütend oder sprachlos davor steht und nicht weiß, was man tun soll, sondern das hat sich durch die Jahrhunderte fortgepflanzt, weil es Stoff für eine ganze riesige Anzahl von unterschiedlichen Überlegungen gibt. Und insofern steckt in dem ja eigentlich schon der Keim dessen, was die Nussbaum dann sagt, Wut alleine kann es nicht sein, Wut muss man äquilibrieren und sowas ähnliches.
Es gibt ja dafür Onkel Toms Hütte.
Kann man sagen, okay, Onkel Toms Hütte ist halt nicht so wirklich Weltliteratur. Der eine Punkt, den ich machen möchte, ist, dass große und kleine und schlechte Literatur, alle sind wirksam im Sinne der moralischen Erziehung des Menschengeschlechts. For better or for worse, ja. Das ist das eine. Das andere ist, was ist ein Tag im Leben des Ivan Denisovich? Ist das Weltliteratur oder doch nicht? Es gibt schon Werke von hohem literarischen Rang, wo die Wertungen mit Händen zu greifen sein, wenn sie nicht so Propagandaschriften sind wie Onkel Toms Hütte.
Und jetzt wäre aber da die interessante Frage, das würde ich gleich an dich fragen, obwohl du sie auch fragst, kann man den Ivan Denisovich oder Onkel Toms Hütte, kann man das lesen, ohne einen Zorn zu entwickeln? Und sollte man sich den abgewöhnen, würde nicht zum Verständnis dieser Texte etwas Entscheidendes fehlen, wenn man an dieser Stelle nicht eine Wut und einen Groll entwickelt?
Ja, also es gibt bestimmte Literatur, die wohl auch darauf abzielt, Zorn zu wecken. Das ist immer die Rhetorik des Aristoteles. Aber nicht jede Literatur, die im Hinblick auf die Moral bedeutsam ist, ich würde sagen, für einen Großteil eher nicht. Spannenderen Werke der Weltliteratur, gerade im Hinblick auf Moral, sind diejenigen, die uns eher ratlos zurücklassen. Aber uns dazu zwingen, uns bestimmte Fragen zu stellen.
Der Miserable, Solar.
Ja, also gerade der Realismus, alles, Naturalismus.
Deutsche, Expressionismus, ja. Döblin, Dostoevsky, Aufzeichnungen aus einem Totenhaus. Aber mir kommt jetzt die eine Idee, was wir jetzt gemacht haben, ist eigentlich ein bisschen auf einem Umweg herauszuarbeiten, eine Unterscheidung, die in deiner Einleitung ja drinnen ist, zwischen begründet und gerechtfertigt. Man könnte das zusammenfassen, was wir gesagt haben. Es ist begründet, dass man starke Emotionen entwickelt, ausgehend von einem Film oder von einem Roman. Das ist begründet, das soll man nicht verschweigen, aber soll man auch nicht blockieren. Aber die Frage der moralischen Rechtfertigung ist noch was anderes. Und der wichtige Punkt von der Martha Nussbaum ist, dass Begründung dieser Gefühle nicht mit sie sind gerechtfertigt verwechselt werden darf.
Ne? Und diese These, dass es nicht gerechtfertigt, hängt eigentlich damit zusammen mit dieser These, dass im Begriff von Anger die Vergeltung impliziert ist. Und das ist meine Frage.
Für mich ist es durchaus vorstellbar, wütend zu sein, aber dennoch nur eine Beendigung des Verhaltens, das mich irritiert, zu fordern. Ein Erwachsener könnte zum Beispiel zu einem Kind sagen, hör auf, dem Puppe den Hahn zu ziehen. Oder jemand bittet den Nachbarn, leiser Musik zu spielen. In beiden Fällen wird nicht an eine explizite Vergeltung gedacht oder ein Leiden des Störefrieds ersehnt. Es ist eine einfache Form sozialer Korrektur, würde ich sagen.
Das, was du sagst, bringt natürlich etwas sehr, sehr deutlich hervor. Wir haben keine Vergeltung im Sinn, wenn wir einen Roman lesen. Es sei denn, wir wollen die Autorin irgendwie belangen dafür, dass sie Zustände schildert, die ärgerniserregend sind, haben wir keine Vergeltungswünsche. Ja? Und das gibt schon ein bisschen eine Frage, was passiert mit diesem Shift von den Romanen zur Wirklichkeit, weil suggeriert wird ja irgendwie, das, was in dem Roman da erzählt ist, das könnte auch wirklich geschehen und diese Person, wenn es wirklich geschehen ist, die hat einen Vergeltungswunsch. Mhm. Die hat aber keinen Vergeltungswunsch im Roman. Insofern ist das Treatment, das für einen Roman notwendig ist und das Treatment dafür, wofür das quasi als Sandkiste verwendet wird, was sehr was Unterschiedliches.
Ich springe ein bisschen zurück zu dem Gedanken, wo wir uns einig sind, Literatur kann Gefühle wecken. Manchmal will sie Zorn, Entrüstung, Empörung wecken. Im antiken Drama, nach der kanonischen Theorie, will sie auch Gefühle wecken, nämlich Eleos und Phobos, übersetzt üblicherweise als Mitleid und Furcht.
Da kann man, glaube ich, nicht sagen, dass die Gefühle wecken wollen, sondern es wird ein Konflikt sehr intensiv erlebt und dabei entstehen Gefühle. Es gibt zum Beispiel eine Fernsehserie, die will vielleicht Gefühle wecken. Aber ein Drama weckt die Gefühle aufgrund seiner objektiven Beschaffenheit.
Es will erschüttern, würde ich einmal sagen. Die Leute, die da zu diesem viertägigen Festival, also drei Tragödien und eine Komödie hingehen, die sollen primär mal aufgerüttelt, erschüttert werden. Eleos und Phobos sind in dieser Ambivalenz drinnen. Kann man diskutieren, das ist in der Poetik des Aristoteles, ob man das diesen Schriftstellern wirklich unterstellen kann, dass sie es bewusst machen wollen oder ob das als Beschreibung zutreffend ist. Was löst so ein König Ödipus oder so eine Medea aus?
Ich komm noch mal zurück zu diesem begründet und gerechtfertigt. Es gibt diesen speziellen Roman, der führt zu einem erhebenden Ende, nämlich dann Ausbruch der Tränen. Ja? Es gibt genauso einen Roman, der könnte darin enden, dass der Vater die Tochter umbringt oder den umbringt, der sie verführt hat. Für einen Roman wären das beides verschiedene Möglichkeiten und man könnte jetzt sagen, beides könnte man verstehen. Und bei der Medea steht man vor der Frage, dass die Medea bringt ihre Kinder um oder sie bringt den Jason um oder die Creusa bringt die Medea um. Das sind ja alles Optionen, die man alle verstehen könnte. Was ist jetzt der besondere Punkt von der Masa-Nussbaum, wenn sie sagt, in der Übertragung von diesen Modellsituationen in die Moralsituation, da gibt es Constraints, das kann man nicht alles übertragen. In der moralischen Betrachtung müssen wir diesen Möglichkeitsspielraum, der da geöffnet wird, müssen wir restringieren. Also rechtfertigen lassen sich nicht, wenn sie auch sich verstehen lassen.
Vielleicht könnte man Dramen oder auch Romane so interpretieren, dass sie der Moral vorhergehen. Selbst so schockierende Handlungen wie jene Medeas treiben einen moralisch ungelösten, zweideutigen Konflikt in seine äußersten Extreme und erschrecken in dieser bedingungslosen Radikalität. Die Verbindung zwischen Jason und Medea ist einerseits schon modern. Sie steht im Zeichen der individuellen Liebe, der Wahl aus Neigung, die sich von der Tradition der eigenen Familie bis hin zu deren Verrat abkoppelt. Medea bricht mit ihrer Herkunft, während Jason in Korinth mit seiner neuen Geliebten, von deren Familie herzlich aufgenommen, zum traditionelleren Moment der Ehe zurückkehrt, die als Familie die Kette der Generationen, meist auch im Rahmen einer Kultur, fortführt. Die Moral versucht, lebbare Lösungen zu finden für die widersprüchliche Situation, einerseits Vertrauen haben zu müssen, auch wenn dieses andererseits nicht sicher sein kann, wie die Nussbaum in Bezug auf die nie auszuschließende Möglichkeit einer Scheidung betont.
Das weckt bei mir zwei Erinnerungen. Die eine ist ein reales Beispiel, jedenfalls die Verfasserin, nämlich die Svenja Flassböhler, sagt, das ist so passiert. Das Beispiel ist, wie sie 8 Jahre alt war, hat ihre Mutter einen neuen Mann gefunden und hat mit dem sozusagen eine neue Familie gegründet und hat den Kontakt mit dem Mann und den Kindern komplett abgebrochen. Also sie hat sie und ihre Schwester einfach nicht mehr gesehen. Und sie dekliniert es in diesem Buch durch die verschiedenen Möglichkeiten, was Verzeihen heißen könnte. Also dass das für sie und ihre Schwester eine tiefe Verwundung war. Und sie geht auch darauf ein, oder sie sagt, auch ich habe Verständnis dafür, dass meine Mutter schon diese neue Möglichkeit ergreifen wollte. Daraus gab es auch wieder Kinder und die hat es dann auch wieder verlassen und so fort. Trotzdem bleibt bei ihr zwar nicht Zorn, aber ich würde eben sagen Groll zurück. Und das zweite Beispiel war, im Hamburger Schauspielhaus habe ich im Jänner die Peer Gynt-Inszenierung gesehen und es war eine Transformierung der Peer Gynt-Geschichte in die Gegenwart und die Hauptperson war eine Frau, gespielt von Angela Winkler. Aber der Rahmen war in etwa derselbe. Diese Hauptperson verlässt Mann und das Kind ist noch im Babyalter, um sich selbst zu finden und kehrt nach fast 40 Jahren zurück und trifft dann dort den dementen Mann, der in dem Fall die Rolle der treuen Solveig sozusagen im Original übernimmt, der immer brav sich ums Kind gekümmert hat und gewartet hat, dass sie heimkehrt. Ich denke, diese Geschichten sind schon spannend, weil sie, das führt auch zu dem, was du in deinem Text, wenn ich vorgreifen darf, ansprichst, diese falschen sozialen Werte. Und der Mann darf das machen, der muss es machen, der muss sich selbst finden und da muss er auch die familiären Verpflichtungen zurückstellen. In Bezug auf die Frau ist es selbst heute noch durchaus befremdend.
Was immer hier auch in Frage steht, ist ja, bewegen wir uns in einem sozialen Rahmen, aus dem ich fallen kann? Kann ich, wie man früher Täter bestraft hat, verbannt werden? Kann ich aus meiner Familie verbannt werden? Kann ich ein Fremder werden eigentlich in einem Bereich, der mir vertraut schien?
Das kann ich ja offenbar. Das kann ja nicht sein. Der nächste Schritt ist der, das müsste noch dazufügen. Das kann ich und was mache ich dann mit meiner Verlorenheit, die sich auch unter anderem im Zorn. Du hast ja sozusagen hergeleitet den Zorn aus diesen Fugen zwischen den Sozialsystemen. Und jetzt stehe ich da mit meiner Wut und habe ja auch nichts anderes zunächst einmal. Ich habe die Brocken der zerfallenden Sozialbeziehung und den Ärger diesbezüglich. Und warum soll ich mich jetzt nicht nach dem Ärger verhalten? Und sei es also die Vergeltung, Rache suchen, um das Ganze wieder zu kippen, wobei ja in den traditionellen Zusammenhängen mit Wiederherstellen der Ehre und so weiter dieses Brüchige der Sozialbeziehung wieder aufgerollt und zurückgeführt wird, dadurch, dass man sich revanchiert. Und das ist aber natürlich nicht ihre Position. Und jetzt komme ich aber zu etwas, weil ich schon zweimal die Frage gestellt habe, was ist der Unterschied zwischen Verständlichkeit und Rechtfertigung? Wir haben noch nicht gesagt, dass sie eigentlich zwei Hauptargumente hat, warum das moralisch nicht funktioniert und nicht gehen kann, weil nämlich erstens ein magisches Denken dahinter steckt und zweitens eine Statusfixierung. Das sind eigentlich, soweit ich sehe, ihre beiden Hauptargumente, warum sie sagen, in die Moral geht das nicht rüber, das, was der Zorn ist. Weil man möchte auf der einen Seite ein Gleiches mit Gleichem vergelten, das ist ja eine Form von Moral, wie man sie so hört, wie du mir, so ich dir. Und das ist aber im Zusammenhang mit diesen Leidensüberlegungen nicht haltbar, weil wir keinen Maßstab haben, der angetanes Böses gleichen lässt mit dann zugefügten Bösen. Man glaubt, dann ist die Ordnung der Welt wiederhergestellt, wenn man jemand die Hand abhackt, der einen bestohlen hat. Das kann man nicht ernsthaft glauben, das funktioniert nicht. Das ist Magie, das ist nicht modern. Das wäre einer der Punkte, deswegen hat es keinen Platz in einer sinnvollen Moral. Und das zweite ist der Ehrbegriff, dass man nämlich sagt, man ist es sich selbst und auch den anderen meinetwegen schuldig, an dieser Stelle wütend zu reagieren und auch Maßnahmen zu ergreifen, weil die Ehre wiederhergestellt werden muss. Und das ist zwar auch wiederum verständlich, ist aber moralisch nicht zu rechtfertigen nach ihr.
Ich möchte da anknüpfen und zugleich auch an bei dir, Charlotte. Dir, weil du vorhin zu Recht hervorgehoben hast, diese enge Verknüpfung, die strikte begriffliche Verknüpfung bei Nussbaum von Zorn und Vergeltung. Das ist nämlich auch die Brücke für die Kritik am Zorn. Nussbaums Kritik am Zorn richtet sich nämlich fast ausschließlich gegen die Vergeltung, die nach ihrer Sicht, nicht meiner, begrifflich mit Zorn immer verbunden ist. Ohne Vergeltung oder Wunsch nach Vergeltung kein Zorn. Der Transition Anger, den sie da nennt, dieser Übergangszorn, ist nach ihrer Definition kein Zorn, weil ihm das entscheidende Merkmal fehlt, schreibt sie selber. Und ich frage mich, ob es nicht korrekter wäre zu sagen, was Nussbaum kritisiert, ist nicht der Zorn, sondern was Nussbaum kritisiert, ist der Gedanke der Vergeltung. Und zwar in allen Dimensionen, den vom privaten Bereich bis zum öffentlichen und rechtlichen Bereich. Vergeltung ist immer entweder absurdes metaphysisches Denken oder nicht effizientes, nicht moralisch zu rechtfertigendes.
Das Runterstufen.
Das Runterstufen.
Meine Kritik lautet, dass Nussbaum mit der Kategorie Vergeltung eine einzige, und zwar eine starke mögliche Reaktion auf ein Ärger oder Zorn auslösendes Verhalten zu einem alle Fälle umfassenden Wesensmerkmal dieses Gefühls stilisiert. Die im Alltagshandeln tatsächlich vorkommenden möglichen Reaktionen auf Geringschätzung werden so auf eine einzige extreme Form festzementiert, auf die Form einer expliziten Vergeltung oder eines Wunsches danach. Mit dieser Erhebung der Vergeltung zu einem quasi theoretischen Begriff verfehlt Nussbaum die Vielfalt der Gestalten des Zorns. Denn bei alltäglichen Grenzverletzungen, Gedankenlosigkeiten oder Missachtungen geht es um konkrete Handlungen. Und der oder die Betroffene sucht nach sprachspielinternen, passenden Antworthandlungen. Diese stellen zwar Korrekturen dar, aber nur in extremen Fällen sind sie echte Vergeltungsmaßnahmen. Das Ignorieren eines Grußes wird unter gleichgestellten Erwachsenen zu einer Gegenhandlung führen, ohne dass diese notwendig als Vergeltung angesehen werden kann, nur wenn sie gelingt als angemessene Reaktion. So wäre es möglich, mutig einfach nach dem Grund des irritierenden Verhaltens zu fragen oder ebenfalls nicht mehr zu grüßen, den Kontakt zu der Person allgemein kühl zu gestalten und so weiter. So finden ständig, manchmal unmerklich, manchmal merklich, gestützt auf das Repertoire der Umgangsformen, wechselseitige Feinabstimmungen und Korrekturen ärgerlichen Verhaltens statt. Zorn verlangt, so meine These, nach einer Reaktion, aber nicht notwendig nach Vergeltung. Die Beendigung eines anstoßerregenden Verhaltens wird durchaus oft als Ziel dem Beleidigten genügen.
Du sprichst ja doch auch durchaus in ihre Richtung. Also sie nennt das, was sie tut, ja auch einen Wohlfahrtsstandpunkt, der darauf ausgerichtet ist, dass das möglichst für sämtliche Transgressionen stattfinden sollte und möglich sein sollte, diese Art von Ausgleich zu finden. Also sie und du sind an der Stelle, glaube ich, nicht so unterschiedlich drin, dass du sagst, wir verfügen in nicht wenigen Fällen über diese Aussicht des Transition Angels, also dass das eine Zwischenphase ist, die man dann transformieren kann in was Produktives, sozial Produktives. Und dort, wo wir es nicht können, dann sind wir mal konfrontiert mit einer Aufwallung von Zorn und so weiter. Aber das sollen wir auch so behandeln, da sollen wir uns auch was einfallen lassen.
Ja, das ist richtig. Es ließe sich tatsächlich folgern, dass auch der Zorn des Übergangs kein utopisches Reformvorhaben ist, sondern durchaus ebenfalls eine übliche Form des Zorns darstellt, die bereits im normalen Alltag vertreten ist. Eine gezielte Vergeltung oder der Wunsch danach wäre mehr oder weniger ein Sonderfall oder eine Untergruppe des Zorns. Meist genügt es ja auch Betroffenen, wenn eine störende Handlungsweise einfach aufhört.
Also du sprichst jetzt doch dafür, dass man im Zorn handeln kann.
Ja, stimmt. Den Schluss müsste man fast ziehen. Aber eine gute Antwort muss nicht, so wie Nussbaum meint, grundsätzlich etwas Angenehmes sein, voll des Verständnisses. Sie muss aber passend sein. Eine Sanktion kann eine passende oder eine unpassende Antwort sein, je nachdem. Wenn man sich aber des Gelingens oder der Angemessenheit der eigenen Intervention sicher ist, hat Zorn, wie Aristoteles schreibt und wie Nussbaum da am Anfang zitiert, sicher auch eine angenehme Komponente im Unterschied zu einem ohnmächtigen Ärger.
Ich möchte doch sozusagen Gegentheorie aufstellen, nämlich ganz kurz eine Geschichte, eine Genealogie des Vergeltungsgedankens. In meiner Theorie sieht der mal aus, Ausgangspunkt ist die maßlose Rache, Schritt 1. Die Familienclans über Jahrhunderte lang bekriegen und wenn einer umgebracht wird, müssen mindestens zwei von dem anderen Clan umgebracht werden. Schritt 2, Fortschritt, Lex Talionis. Die Rache, die Vergeltung, das muss gleich dem zugefügten Schaden Unrecht sein. Schritt 3 führt dann sozusagen herein in die Moderne, dass man sagt, ja, es muss in irgendeiner Form eine Sanktion geben, aber das Lex Talionis führt einfach zu Absurditäten. Aber es muss in irgendeiner Form sanktioniert werden, bestraft werden. Es muss eine Vergeltung geben und die muss aber dann durch das Gesetz geregelt werden. Und dann beginnt nicht ein Sprung, sondern eine Entwicklung von eher grausamen Vergeltungsmaßnahmen zu immer, wir würden sagen, zivilisierteren Maßnahmen. Und am Schluss steht dann der Gedanke, gar keine Vergeltung. Das ist für mich die Dynamik, das immer, jetzt greife ich wieder vor, für den, was der Herbert später sagen wird. Aber im Prinzip ist ja der Gedanke auch, glaube ich, in dem Zitat von Bentham drinnen. Dieser Gedanke, Vergeltung, selbst wenn sie so zivilisiert und eingeengt ist, wie in unserem Strafrecht, ist immer eine üble Sache. Sie ist immer vergangenheitsorientiert und wir müssen unseren Blick aber auf die Zukunft richten, auf die, wie können wir die Welfare in der Zukunft steigern und uns von diesem sich verbeißen in der Vergangenheit endlich abwenden. Und das ist der Punkt, wo ich mir extrem unsicher bin bei dieser Frage, ob Vergeltung tatsächlich immer einfach diesen Verdikt der Absurdität anheimfällt.
Das ist jetzt Rechtsbereich. Ja. Ist Vergeltung im Privatbereich angemessen und was für Korrekturen gibt es stattdessen?
Da gibt es ja von Franz eine starke Behauptung, nämlich dass das eigentlich schädlich ist, den Kindern den Zorn abzugewöhnen. Dass es nicht nur so ist, dass man im Hinblick auf eine gesellschaftsfreundliche Wohlfahrtsgesellschaft verzichten soll auf Direktreaktionen, auf Zornreaktionen und Wutreaktionen. Das soll man sich sozusagen abtrainieren. Das ist schon mal die eine fragwürdige Geschichte. Und die zweite Sache, die du noch weiter sagst, zwei deutliche Stellungnahmen machst du noch. Das zweite ist, dass das schädlich ist für die Kinder, wenn man sie mehr oder weniger dazu zwingt, da könnte man sie ja abrichten dazu. Nein, das sollst du nicht weiter verfolgen, das ist nicht erlaubt, das wird von uns nicht geschätzt und du zwingst die Kinder dazu, das möglichst zur Seite zu lassen. Und du sagst dann drittens, jeder, der mit Freud irgendwas am Hut hat, kann nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und kann sagen, das ist die falsche Art und Weise, mit der emotionalen Welt umzugehen.
Der Hintergrund ist eine biografische Erfahrung in der Diskussion in einem Arbeitskreis, wo es um die nikomachische Ethik gegangen ist. Und da ging es um einen Satz, wo Aristoteles sagt, die rechte Erziehung besteht darin, den Kindern beizubringen, wo sie Schmerz empfinden sollen und wo sie Lust empfinden sollen. Ich habe damals gesagt, für mich ist das der Ansatzpunkt für eine schwarze Pädagogik. Ich versuche, die Kinder zu dressieren, bestimmte Gefühle zu haben. Und das ist auf heftigen Widerspruch gestoßen. Drum bin ich der Meinung, sich das Ziel zu setzen, die Erziehung soll zu Menschen führen, die überhaupt nicht Zorn empfinden, das kann einfach nur schief gehen. Selbst wenn das nicht mit dem Rohrstabel passiert, sondern im Sinne von Karl Valentin, wir brauchen die Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns ohnehin alles einmal nach, also im Sinne durch das positive Vorbild, wir leben ihnen vor, dass wir eigentlich ganz ohne Zorn auskommen und dann entwickeln sie dieses moralisch fragwürdige Gefühl gar nicht mehr. Ich glaube, wenn man sich das Ziel setzt, erstens, es wird nicht funktionieren und Punkt 2, der Zorn wird trotzdem kommen und dann kann er aber nur verdrängt werden und deswegen ist es höchst fragwürdig, diese Idee als Ziel Menschen zu haben, die keinen Zorn mehr entwickeln.
Als Signal dürfen sie mir schon entwickeln, mit dem Übergangszorn.
Da müssen wir jetzt aber zur Methode kommen. Und die Methode, die die Nussbaum wählt, ist, ich definiere Zorn und unterscheide als Gattung und unterscheide dann verschiedene Spezies, verschiedene Arten. Und Zorn definiere ich im Anschluss an Aristoteles als begrifflich inkludierend den Wunsch nach Vergeltung. Wenn man das ernst nimmt und ernst nimmt, dass Vergeltung immer negativ zu bewerten ist, dann ist kein Raum für Zorn, dann ist für eine Performance of Zorns vielleicht Platz. Ich kann den Zornigen spielen als Signal und als Abschreckung, aber es ist kein Raum für der Transition Anger, sagt sie ausdrücklich selber, ihm fehlt das wesentliche Merkmal meiner Definition. Was ich dann nicht verstehe, ist, warum sie dann ihn trotzdem Anger nennt, wenn das entscheidende Merkmal. Aristoteles sagt, man tadelt nicht den Zürnenden überhaupt, sondern man tadelt, in Klammer wohl einzusetzen, man tadelt zu Recht, den in gewisser Weise Zürnenden. Also für Aristoteles ist Zorn nicht von vornherein negativ, für sie sehr wohl.
Wenn ich das wieder auf den Individualbereich mal ein bisschen fokussiert formuliere, dann eröffnet das zwei unterschiedliche Verfahrensweisen. Also jemand, den ich liebe, gern habe, gibt mir Anlass zu Empörung. Ich bin wütend. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, das heißt, ich muss mich fragen, wie ich alles besser mache. Letztlich, dass der mir Anlass zur Wut gegeben hat, wird, wenn ich ein weiser Mensch bin, der schon die entsprechende Reife hat, wird einfach dazu führen, zu sagen, wie konnte es dazu kommen, was habe ich falsch gemacht, was hat er falsch gemacht, wie kriegen wir diese Verstimmung zum allgemeinen Wohlbefinden wieder weg. Das heißt, das ist eigentlich so wie ein Schmerz, den du empfindest und wo du deine erste Konsequenz hast, du gehst zum Arzt. Das muss man sozusagen, den Symptom hast du gesagt. Dieses Symptom zeigt, dass etwas nicht ganz geklappt hat und das muss man tunlichst vermeiden. Und den Schmerz werde ich nicht nachtrauern. Ich werde nur sehr zufällig und eher paradox sagen, glücklicherweise habe ich Schmerz empfunden, weil das hat mich dazu gebracht, zum Arzt zu gehen. In der Regel ist man nicht glücklich über den Schmerz, sondern geht zum Arzt und dann ist es gelaufen. Das ist die eine Möglichkeit, aber das ist schon ein höherer Stand der Weisheit. Der Übergangszorn, wo man den Zorn quasi als Triebkraft einsetzt, dafür zu sagen, aber das gibt mir eine neue Motivation, meinen Ärger umzupolen, mit dem Ärger so umzugehen, dass er dann etwas Positives bewirkt. Das ist eine sonderbare Geschichte, weil da wirkt ja der Ärger sehr wohl. Das ist quasi eine Impfsituation, ein geimpfter Ärger, der produktive Konsequenzen hat und an der Stelle als Ärger dann doch berechtigt ist. Und dann stellt sich die Frage, brauche ich den nicht dann doch? Und wie wird der kontrolliert?
Ja, aber ist das nicht die Hauptfrage? Wie kontrolliere ich diese Emotion? Ich möchte nochmal ein Beispiel aus dem Privatbereich nennen. Wenn jemand als Kind geschlagen wurde und wenn jemand zur Bestrafung in einem dunklen Raum eingesperrt worden ist, über viele Stunden lang, als kleines Kind und physische Gewalt erlebt hat. Nehmen wir an, ich komme zu einer Art Versöhnung mit meinen Eltern, die mit dieser Brutalität mit mir umgegangen sind. Dann bleibt noch immer, wenn ich an diese Verhaltensweisen denke, dann bleibt mir noch immer, und ich glaube nicht, dass das wegzubringen ist, und auch ich glaube auch nicht, dass das weggebracht werden soll, die Empörung über diese Verhaltensweisen. Ich würde sagen, Versöhnung, Verzeihen, ja, aber Empörung über dieses Verhalten würde ich als angebracht empfinden, selbst nach vollzogener Versöhnung.
Das haben wir vielleicht in unserer Diskussion nicht scharf genug herausgearbeitet, glaube ich. Worum es der Nussbaum wirklich geht, ist vor einem Tribunal supercleaner Moral, die da angeführt wird. Ist es moralisch rechtfertigbar? Und moralisch rechtfertigen heißt bei ihr nicht irgendeine Moral, sondern heißt wirklich die Moral der aufgeklärten, stoisch inspirierten Menschenrechts-Universalität, die Emotionen transformiert hat von den Furien zu den Eumeniden. Ja? Das ist die Moral, von der sie redet. Und in dieser Moral kann man sich schon vorstellen, und es ist auch plausibel, dass sie sagt, okay, ich verstehe deine Wut, aber weißt du was, deine Wut kannst du, wenn du sie umsetzt, kannst du sie nicht rechtfertigen. Weil die Rechtfertigung zum Beispiel bezieht sich auf ein Ordnungssystem, ein Gesetzsystem, ein Regelsystem, das per Definition über dem drüber ist, was die persönliche Ergriffenheit und entsprechend Umgetriebenheit bringt. Also eigentlich könnte man sagen, in ihrer ganzen Logik ist von allem Anfang an, durch die Transformation der Furien zu den Eumeniden, ist eigentlich alles schon entschieden, wenn sie das sagt. Ne? Sie erklärt nicht, wie das sein soll, aber nachdem das stattgefunden hat, dass eine Gruppe von wütenden, rasenden Frauen ersetzt wird durch freundlich wohlmeinende staatstragende ältere Omas oder sowas ähnliches. Wenn sie das macht, ist eigentlich schon alles entschieden. Ja? Nur erklärt sie nicht, wie man vom einen zum anderen kommt.